Ich weiß, was manche jetzt denken von euch. Was macht der da unten? Der gehört doch da oben rauf. Heute nicht. Ich beginne mit einem Satz von Schwester Weidt. Sie hat geschrieben, keine Gemeinde soll sich daran gewöhnen, jeden Sabbat eine Predigt zu hören. Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Die eine Konsequenz wäre, wir gehen jetzt alle nach Hause. Die andere Konsequenz ist, und die bevorzuge ich, dass wir es heute mal in der zweiten Stunde ganz anders machen als sonst. Es war in dem Gebet von Silvia davon die Rede, dass ich Gottes Werkzeug sein soll. Aber was nützt ein einzelnes Werkzeug? In einem Werkzeugkasten sind viele Werkzeuge. Und ihr seid heute mein Werkzeugkasten. Das heißt, wir werden die Predigt alle zusammenhalten. Ihr alle. Was ich mit euch vorhabe, ist ein Bibliolog. Wer hat sowas schon mal gehört, das Wort Bibliolog? Okay. Nein, das habe ich nicht erfunden. Ein Bibliolog ist also eine neuere Predigtform. Und zwar sind wir es ja bei der Predigt gewohnt, dass einer spricht und viele zuhören. Beim Bibliolog ist das völlig anders. Da können wir uns alle einbringen. Worum geht es? In der jüdischen Tradition unterscheidet man das schwarze Feuer und das weiße Feuer der Schrift. Das schwarze Feuer sind die Buchstaben, die wir in der Bibel finden, das, was geschrieben steht. Das weiße Feuer sind ja so die Leerräume dazwischen, das Ungeschriebene. Also etwa die Gefühle der Menschen damals, ihre Gedanken, ihre Sehnsucht, ihre Angst, wie auch immer. Wir können im Bibliolog diesem weißen Feuer in der Bibel Gestalt geben. Wir können dieses weiße Feuer entdecken. Das heißt also, wir können in biblische Rollen hineinschlüpfen, uns in sie hineinversetzen und dann aus der Rolle heraus das sagen, was uns dazu einfällt. Ganz wichtig im Bibliolog, es gibt keine richtigen und falschen Aussagen. Es gibt auch keine Aussagen, die zu unfromm sind. Sagt einfach das, was euch spontan in den Sinn kommt. Keiner muss etwas sagen. Ihr könnt auch einfach nur da sitzen und zuhören. Allerdings, wenn dem Bibliolog keiner etwas sagt, dann ist es sehr still. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang, ich erkläre euch das gleich an einem Beispiel, aber in dem Zusammenhang auch nochmal eine Idee. Es ist für mich sehr schwer, Leute einzubeziehen, die oben auf der Empore sitzen, die jungen Leute. Es wäre mir leichter, wenn ihr runterkommt und euch hier auch einbringt. Das wäre schon super. Also, lasst uns das mal heute versuchen. Und ich will euch anhand eines Beispiels deutlich machen, wie das so ablaufen kann. Und bevor ich das mache, warte ich mal, bis die jungen Leute unten sind. Danke für eure Flexibilität. Also, ich werde euch einladen, eine bestimmte Rolle zu übernehmen. Wenn du in diese Rolle schlüpfen möchtest, dann bitte ich um ein Handzeichen. Und ich werde dann ein bisschen näher kommen. Und ganz wichtig, du sagst das, was du sagen möchtest, dann in der Rolle, also in der Ich-Form. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, die Geschichte von Petrus, als er auf dem See läuft. Darum geht's heute nicht, ist nur ein Beispiel. Da könnte ich sagen, ihr seid Petrus. Petrus, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du aus dem Boot ausgestiegen bist? Und du könntest dann sagen, in der Ich-Form, Also ich war ganz schön stolz und habe mir gedacht, das schaffe ich natürlich. Ihr hört das? Und dann könnt ihr selbst die Rolle des Petrus übernehmen und zum Beispiel eure Gedanken oder eure Empfindungen dagegen stellen, daneben, wie auch immer, auch wieder in der Ich-Form. Das ist ganz wichtig. Ein kurzes Handzeichen und dann sagt ihr zum Beispiel, also ich habe mich so stark gefühlt, ich habe gedacht, das schaffe ich. Oder ein dritter Petrus sagt, ich habe gar nicht viel überlegt, sonst hätte ich Muffensausen gekriegt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, und zwar anhand einer Geschichte aus Markus 2, die Heilung des Gelähmten. Ich lese die Geschichte abschnittsweise vor und wir gucken einfach mal, welche Rollen sich da anbieten. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Ihr seid jetzt Einwohner von Kapernaum. So viel Wirbel hat es in Kapernaum noch nie gegeben. Was erwartest du von diesem Jesus, Einwohner von Kapernaum? Gehst du hin, wenn er kommt? Haben wir Einwohner von Kapernaum, die sich dazu äußern möchten? Bitte schön.
Na klar, gehe ich hin. Also damalige Zeit, also ich bin neugierig, ein Neuer bei uns im Dorf. Also das würde ich sehen, was der zu sagen hat.
Also dich treibt die Neugier. Okay. Ich merke, Kapernaum hat mehr als einen Einwohner, das ist super.
Ja, ich wollte schon immer mal in das Haus gehen und mal gucken, wie es dort aussieht. Der Jesus interessiert mich nicht so sehr, aber das Haus, was ist da los in dem Haus?
Also da könnte man sich mal das Haus angucken. Das interessiert dich mehr als die Person, aber immerhin, du gehst hin. Okay. Gehe ich mal hier nach rechts zu einem Einwohner.
Ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen und plötzlich sehe ich da so viele Leute bei diesem Haus und ich denke mir, wenn da so viele Leute sind, dann muss da ja irgendwas sein. Ich will einfach mal vorbeischauen.
Aha. Also wo viele Leute sind, da könnte ja irgendwas los sein, was einen interessiert. Da gehe ich mal hin.
Also mir ist das zu viel. Wenn so viel los ist, da... Wahrscheinlich kriege ich das hinterher auch noch zu hören, was da passiert.
Also du gehst nicht hin. Ist jetzt so viel Trubel? So viel Trubel. Okay. Ja, bitteschön, eine Einwohnerin.
Ja, ich werde auch nicht da gehen, weil ich habe so Angst, wo so viele Leute da was passiert Schlimmes. Und da bleibe ich lieber zurück und dann höre ich, was da passiert. Aber nicht sofort dabei sein, dann denke ich mir, oh, das ist, kann sein, was ist nicht Gutes, wenn so viele Leute in einmal treffen sich. Ich habe immer Angst von vielen Menschen zusammen, wenn sich treffen.
Ja, meide die Masse. Also sich da lieber mal fernhalten. Man kann ja nachher auch noch immer Leute befragen, die da waren, wie es denn so war. Einige gehen hin, einige nicht. Okay, dankeschön. Wir schauen dann mal weiter. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Du bist einer von den Vieren, die den Gelähmten tragen. In welcher Beziehung stehst du zu dem Gelähmten? Warum machst du das überhaupt? Und was denkst du, wird passieren? Als einer von denen, die da diese Trage tragen. Bitte schön.
Also ich glaube, wenn ich einer von den Vieren gewesen wäre, aber die haben doch noch näher, wenn ich eine Und dann hätte ich den Gelähmten sicherlich gekannt. Und wenn das vielleicht mein Nachbar gewesen wäre oder so, oder ein Freund von mir, dann wäre ich am Mittag mitgegangen, um ihn zu Jesus zu bringen.
Also der Gelähmte ist ein Freund von dir und du willst, dass ihm geholfen wird. Okay. Ja, bitte.
Ja, der Gelähmte ist ein Bekannter von mir und durch dass ich die Wunder, die ich über Jesus schon gehört habe, glaube ich, dass er ihn heilen kann.
Mhm. Kein Freund, also du würdest ihn als Bekannten bezeichnen und du hoffst schon, dass ihm geholfen wird. Was heißt geholfen? Glaubst du, dass er gesund wird?
Ja, ich, da ich regelmäßig in die Synagoge gehe und auch das Wort studiere und da dieser Mann dieser Gesalbte sein könnte, von dem geschrieben ist, glaube ich, dass er es vollbringen kann. Sonst würde ich ihn ja nicht hinbringen.
Okay, aha. Ja, da haben wir auch noch einen von den Vieren.
Ja. Boah, der Hinweg, der war echt schwer, aber ich bin mir sicher, bei Jesus wird der Rückweg leichter sein.
Also, ihn zu tragen. Also der Gelähmte, der wiegt ganz schön. Ich stelle mir mal vor, ich läge auf der Trage, das wäre auch ganz schön schwer. Und der Rückweg wird leichter sein. Nicht, weil Jesus ein Abnehmprogramm mit dem macht, ja, sondern weil dann die Trage ohne den drauf einfach leichter ist. So habe ich das verstanden. Aha.
Ja. Ich habe gehört, dass wenn wo ist Jesus, da gibt's Hilfe und da kann wieder Kranke gesund machen. Und ich weiß, sie behaupten nicht, meine Bekannte gar nichts, aber ich weiß, er braucht Hilfe. Da packe ich sofort und gehe ich da. Mache ich mir keine Gedanken, was, ob schwer oder nicht, aber ich werde da sofort packen und dabei sein.
Also du bist eine Frau der Tat, die sagt, wo Hilfe gebraucht wird, da packe ich einfach an. Mhm.
Also mein Freund hat mir gesagt, dass sein Nachbar, dass der nicht gehen kann. Und das ist jetzt ein im Dorf, von dem hat man gehört, dass er heilen kann. Das möchte ich gerne erleben. Also helfe ich mittragen. Geh dahin. Mal sehen, was passiert.
Da passiert was, was Außergewöhnliches, vielleicht was Sensationelles. Und ohne, dass den jemand dahin trägt, kann das nicht passieren. Also machst du das. Okay. Ich danke euch. Dann heißt es, und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch, Sachbeschädigung, und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Jetzt ist im Bibliolog so einiges möglich. Und ich habe jetzt eine ganz ungewöhnliche Rolle für euch, aber auch sowas ist im Bibliolog eben möglich. Ihr seid das Bett. Wie war das für dich, liebes Bett, als du so an Seilen durch das Loch im Dach herabgelassen wurdest und dann auf einmal vor Jesus gestanden hast? Wie war das für dich?
Da hätte ich gesagt, hurra, jetzt trägt mich gleich einer nach Hause.
Okay, also in weiser Vorausschau, trägt dich einer nach Hause, nicht mehr du musst einen auf dir tragen, sondern du wirst getragen. Die Rollen vertauschen sich. Okay. Ein anderes Bett? Ja.
Hoffentlich halten die mich jetzt gerade und hoffentlich ist das Loch groß genug, dass ich da durchpasse.
Also man könnte stecken bleiben, die könnten mit den Seilen abrutschen und dann knallst du runter. Angst. Vielleicht.
Noch so ein ähnliches Gefühl. Das ist mir jetzt peinlich, die gucken mich jetzt alle an.
Also auf einmal stehst du im Mittelpunkt, bist du gar nicht gewöhnt. Du bist nur Mittel zum Zweck gewesen bisher und auf einmal so im Rampenlicht. Aha. Wird er ein bisschen flau dabei?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Noch ein Bett.
Ach, hoffentlich bleibe ich bei leer. Bleibe ich bald leer.
Hast du denn keine Angst, nutzlos zu werden dadurch?
Nein, nein, nein. Endlich frei. Endlich frei.
Also ich entnehme deinen Worten, dass das schon ziemlich lange so geht. Du empfindest die Situation als belastend und dann bist du frei. Okay. Kann ich gut verstehen, ja? Ich danke euch. Dann heißt es, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist der Gelähmte. Was ist in dir vorgegangen, Gelähmter, als dieser Rabbi das zu dir gesagt hat? Deine Sünden sind dir vergeben.
Es ist unglaublich. Die bringen mich hierhin, damit sie endlich frei sind von der Arbeit, mich zu pflegen. Und dieser Rabbi weiß ganz genau, was ich brauche.
Hattest du denn da irgendeinen Zusammenhang herstellen können mit den Sünden jetzt in diesem Zusammenhang?
Nein, eigentlich nicht. Also das würde ich nicht sagen. Aber es war etwas, was mich bedrückte und belastete.
Also du konntest mit dem Wort Sünde und Belastung, was du empfunden hast, in dem Zusammenhang schon was anfangen?
Ja, durchaus, durchaus. Und er hat genau das getroffen, was ich brauchte.
Ja. Noch eine Gelähmte, die so sagen will, wie das so für sie war, das mit der Sündenvergebung?
Endlich frei. Endlich bin ich frei. Das hat mich so belastet. Und jetzt weiß ich, wenn der Rabbi hat mir gesagt, deine Sünde sind vergeben, besser kann. Das bin ich, wieder kann ich leben und bin ich froh und glücklich und frei.
Ich habe da noch mal eine Nachfrage. Wie wäre das denn für dich, wenn das jetzt alles wäre? Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, du bist endlich frei und dann ist die Geschichte aus.
Ja, da möchte ich auch gesund sein und es kann nicht gehen. Das ist auch so wichtig.
Also es müsste noch weitergehen. Das ist ganz schön mit der Sündenvergebung, aber wenn das Ende der Geschichte wäre, wäre dir nicht recht.
Wow, jetzt fühle ich mich leicht wie eine Feder. Jetzt kann ich sogar aufstehen.
Ach, du bist gleich beim Aufstehen. Okay, wir waren ja bei der Sündenvergebung noch. Oder hat Sündenvergebung auch was mit Aufstehen zu tun?
Ja, in dem Zusammenhang, dass ich mich auf einmal so frei und locker gefühlt habe. Also ich habe alle Sachen sind weg gewesen, die mich daran gehindert haben, aufzustehen.
Sünden drücken nieder, Sündenvergebung richtet auf. Ein fast schon theologischer Gedanke, okay? Dann haben wir hier nochmal einen Gelähmten.
Ja, als ich so an Jesus vorbeischwebte, da trafen mich seine Augen. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich bitten oder sagen sollte. Und hat er das Wort ergriffen und hat mich auf meine Sünden angesprochen, die mich natürlich sofort bedrückten, mir wieder ganz klar wurden. Und dann habe ich gespürt, dass das wahr wurde, was er sagte. Ich konnte auf einmal ganz frei durchatmen und wieder frei denken.
Sündenvergebung hat mit Durchatmen zu tun. Ja?
Ja, Sünden vergeben, aber welche? Ich habe doch nichts getan. Ich bin nur krank geworden, weil ich falsch gegessen habe. Aber Sünden? Keine Ahnung.
Also was soll man an Sünden tun, wenn man den ganzen Tag rumliegt im Bett, sich nicht bewegen kann? Was soll man da an Sünden großartig tun? Was meint dieser Rabbi mit Sünden vergeben, wenn ich mir gar keiner Sünden bewusst bin? Ja, bitte.
Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der kennt mich, der hat mir jetzt vergeben. Jetzt kann ich mein Schicksal auch besser ertragen, dass ich nicht laufen kann.
Verstehe ich dich da richtig? Wenn jetzt nichts mehr weiterkommt, wäre das trotzdem für dich eine Riesenerfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Dann wäre ich glücklich und dann wäre ich zufrieden und mehr brauche ich gar nicht.
Mhm. So unterschiedlich kann man das empfinden. Jetzt gehe ich noch mal zu einem Gelähmten ganz da hinten.
Ja, eigentlich habe ich mich auf dem Weg vorbereitet und habe gedacht, das muss ein ganz besonderer Arzt sein, zu dem ich jetzt gehe, der mir vielleicht irgendwelche Dinge wieder einrenkt. Und dann war ich geschockt, dass er öffentlich über meine Sünden gesprochen hat.
Also fühlst du dich so ein bisschen bloßgestellt, blamiert?
Ja, vielleicht ja.
Aha. Also nicht nur unbedingt ein positives Gefühl in aller Öffentlichkeit. Wenn er das so gemacht hätte unter vier Augen, anders, aber so vor dem ganzen Tross von Menschen. Mhm. Okay, also die Ursache für die Krankheit ist dann auch nochmal eine Sache, die vielleicht mit Sünden zu tun haben könnte. Und ich habe gelernt, dass das auch von oben geht. Danke. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Du bist einer der Schriftgelehrten. Was meinst du, verehrter Schriftgelehrter, hältst du es für möglich, dass Jesus diesen Gelähmten wirklich heilt? Du bist um deine Expertenmeinung gefragt.
Klar, das ist kein Problem. Das wissen wir aus den heiligen Schriften, die wir haben, dass das immer vorkam, dass es Propheten gab, die auch Menschen heilen konnten, selbst von den Toten auferwecken konnten sie sie.
Mhm, also du hältst das für möglich?
Ja, also was fällt denen überhaupt ein, dass er irgendwie sowas sagt? Ich meine, wir sind Schriftgelehrten. Wenn hier jemand heilen kann, dann höchstens wir, aber eigentlich nur Gott. Und was fällt ihm überhaupt ein, sowas überhaupt hier zu behaupten, dass er das kann?
Also wenn der das einfach nur so behauptet, ist das eine Frechheit? Und wenn er es dann macht, wäre es noch eine größere, oder?
Also wenn er das macht, dann läuft hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Also das kann nicht von Gott sein. Also
es kann das nicht recht sein, wenn etwas passiert, was ich nicht kann, als Schriftgelehrter. Okay.
Also ich bin ja der Pharisäer und das ist mein Konkurrent. Dieser Mann, also die muss man aufhalten. Also das mit die Sünde vergeben, das muss ich ihm also mal anklagen. Woher nimmt er das Recht? Was meint er, wieso er das kann? Also das darf ich nicht zulassen. Also darauf muss ich ihm ansprechen.
Du sprichst vom Anklagen. Also wenn du ihn hinter Gitter bringst, dann kann er das natürlich nicht mehr machen.
Ja, das wäre doch gut. Dann ist der Konkurrent aus dem Weg geräumt. Der muss weg. Also, der stört mich.
Okay, eine Sache von Konkurrenz.
Wie kann dieser Mann das überhaupt machen? Überhaupt so? Habe ich mich vielleicht die ganzen Jahre in der Schrift geirrt, so, dass es doch vielleicht anders ist mit Gott?
Also, du kriegst Zweifel daran, dass es nicht klappt. Es könnte vielleicht doch klappen. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? So?
Genau.
Okay. Dann komme ich hier nochmal hin.
Das darf er nicht sagen. Wir müssen gut aufpassen, bevor die Leute noch ihm hinterherlaufen und den falschen Glauben annehmen. Wir müssen aufpassen, dass die Gesetze eingehalten werden, dass sie dem einzig wahren Gott dienen und nicht irgendetwas anderem, wo wir nicht sicher sind, was das ist und ob das überhaupt gesetzlich vereinbar ist.
Also es könnte ein Scharlatan sein. Und du willst das Volk vor Schaden bewahren, dem hinterherzulaufen. Man weiß ja nicht, was das für einer ist. Jesus sagt dann, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Eine letzte Rolle für euch. Ihr seid noch einmal der Gelähmte. Wie war das für dich, Gelähmter, als Jesus das sagte? Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Kannst du diesen Moment etwas näher beschreiben? Was hat dich da bewegt? Was hat dich da beschäftigt? Bitteschön.
Ja, also erst dachte ich, der macht irgendwelche Scherze, weil ich meine, schon so viele Ärzte haben an mir rumprobiert und nichts hat geklappt. Und jetzt will dieser Mann einfach mal behaupten, ich soll aufstehen und gehen. Also eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren, ich versuch's mal.
Okay, also du versuchst es, aber so sicher bist du dir nicht?
Nein, das klingt jetzt nicht so logisch, was der da sagt eigentlich. Deswegen bin ich noch so ein bisschen skeptisch.
Es ist ja interessant, dass im Text steht, als er ihren Glauben sah und nicht den Glauben des Gelähmten. Das wäre auch nochmal so eine Frage. Und so ein bisschen Zweifel hast du schon. Okay, die wollen wir auch durchaus ernst nehmen. Erst die Gelähmte, dann der Gelähmte.
Ja, auf einmal spürte ich dann so eine Wärme in meinem ganzen Körper und dann dachte ich mir so, das kann doch jetzt nicht sein. Also auf einmal spürte ich meine Beine wieder und dann konnte ich meine Zehen bewegen und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann stehe ich jetzt einfach auf. Und das war so ein befreiendes Gefühl und ich konnte einfach stehen. Das war unglaublich.
Ja, erst spüre ich einfach, wie meine Last abfällt, als er mir meine Sünden vergibt. Und dann auf einmal merke ich wieder dieses Kribbeln im Körper und dass ich wieder Sachen bewegen kann. Also das muss der Sohn Gottes sein. Also das muss der sein, von dem die Schriften schon gesprochen haben und ihn angekündigt haben. Das muss der Sohn Gottes sein. Wer sonst könnte das alles tun?
Also Glauben hat damit zu tun, dass ich wieder etwas spüre. Vielleicht auch ein bisschen mit Kribbeln. Okay.
Ich war schon bei so vielen Ärzten. Die verschiedenen haben gebetet, sie haben Dinge versucht. Manche haben auch mystische Sachen gemacht. Das war alles ein bisschen seltsam. Aber dann komme ich hier rein und das Erste, was passiert ist, dieser Mann sieht mich an und er spricht genau das, was mein Herz berührt. Er trifft genau die richtige Stelle. Egal, was er sagt, egal, was jetzt kommt, ich will genau das tun, denn ich bin einfach komplett davon überzeugt, dass es das Richtige sein wird und dass was passieren wird, auch wenn es mein Leben kostet.
Danke für deinen Mut.
Ich glaube, mir kommen gleich die Tränen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vor Freude ist oder vor Dankbarkeit. Ich weiß es einfach nicht, aber ich kann aufstehen. Ich glaube, da geht's richtig los hier.
Du bist emotional berührt. Aha. Glaube hat nicht nur mit dem Verstand zu tun, sondern auch mit Emotionen.
Wenn er jetzt meine Gesundheit anspricht, dann ist das eigentlich ein Klacks. Ich habe erlebt, wie er mir meine Sünde vergeben hat. Und mir ist völlig klar, dass ich eines Tages auch wieder auf so einem Bett liegen werde zum Sterben. Aber die Zugabe, das ist schon toll.
Okay. Und noch ein Gelähmter, bitteschön.
Was ich für ein Glück habe, solche toller Kumpel zu haben, die mich hierher gebracht haben und dass er ausgerechnet heute hier an diesem Ort ist. Also das ist der größte Tag meines Lebens. Halleluja. Also etwas Besseres hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Das ist super, dass ich genau hier bin und dass er mich geheilt hat. Also das ist sagenhaft. Da muss ich dabei bleiben.
Menschen, die dich zu Jesus gebracht haben, im Zusammenwirken mit Jesus, und dann am Ende ein Halleluja. Bitteschön.
Ich war ja erst etwas skeptisch, was meine Freunde mit mir vorhatten. Aber als ich in die Nähe dieses Mannes kam, spürte ich die ganze Zeit, dass etwas anders ist, etwas sich verändert in mir. Und erst hat er gesagt, meine Sünden sind vergeben, und ich war schon so, ja, ich war so glücklich. Er hat so in mein Herz gesprochen, dass ich jetzt, wo er gesagt hat, steh auf, nicht eine Sekunde gezweifelt habe, sondern ich wusste, das ist ein besonderer Mann. Ich wusste, es passiert etwas Gutes heute.
Dankeschön. Vielleicht noch ein letzter Gelähmter?
Also, im Volk war das so, wenn du krank bist, bist du selbst in Schuld. Aber wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben und er heilt dich, dann überkommt er ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Und auch irgendwie ein Gefühl, dass man bei ihm bleiben muss. Aber er sagt, nimm dein Bett und geh heim. Ich wäre gerne noch eine Weile bei ihm geblieben, wenn nicht noch länger.
Okay. Ich danke euch sehr für eure rege Beteiligung. Die Geschichte geht dann so zu Ende. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Meine Lieben, wir lassen jetzt wieder die Rollen zurückkehren in die Bibel. Wir sind jetzt nicht mehr Bürger von Kapernaum oder einer von den Vieren, nicht mehr der Gelähmte und nicht mehr das Bett oder Pharisäer. Wir sind wieder wir, die diese Geschichte in der Bibel lesen. Ich lese jetzt zum Abschluss dieses Bibliologs den Text nochmal als Ganzes vor. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Vielleicht haben wir so ein kleines bisschen heute das weiße Feuer in dieser Geschichte entdeckt. Vielleicht ist uns die eine oder andere Person in dieser Geschichte ein bisschen näher gekommen. Und vielleicht merken wir, dass diese Geschichte uns heute noch eine Menge zu sagen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.